Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo zusammen. Bei vielen Themen, die wir hier besprechen, ist Akzeptanz und Beteiligung ganz wichtig. Also wie wir als Bürgerinnen und Bürger bei der Energiewende, der Verkehrswende etc. mitmachen können. Und was das für den Erfolg der vielen wichtigen Wenden bedeuten kann, das ist nicht zu unterschätzen. Und damit herzlich willkommen zu Wenden bitte. An meiner Seite wie immer Mandy Schossig. Sie leitet die Kommunikation am Öko-Institut.
Ja, hallo. Und die Stimme, die ihr da auf der anderen Seite gehört habt, ist Nadine Kreuzer, meine liebe Co-Moderatorin und Journalistin. Ja, und zu unserem Thema habe ich natürlich wie immer geschaut am Öko-Institut, wer ist da Experte und Expertin? Und da war ganz klar, wir müssen mit Melanie Imbar sprechen. Sie forscht zu den Themen Partizipation und transdisziplinäre Forschung an unserem Freiburger Standort. Melanie ist Senior Researcher und vor allem Forschungskoordinatorin für transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. Live zugeschaltet aus dem schönen Süden. Melanie, hallo.
Hallo Mandy, hallo Nadine, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Melanie, grüß dich. Bevor wir dich hier mit unseren Fragen löchern werden, geben wir euch, werte Hörerschaft, die ihr gerade zuhört, erstmal einen kurzen Überblick zum heutigen Thema.
Maßnahmen für Klima- und Umweltschutz bedeuten und bedürfen meist Änderungen im Alltag vieler Menschen. Es kann beispielsweise um die Umgestaltung einer Innenstadt gehen, durch die Parkplätze wegfallen oder um einen Windpark, der in der Nähe einer oder mehrerer Gemeinden entstehen soll. Solche zukunftsfähigen Projekte treffen bei vielen Menschen auf Widerstände. Unterschiedliche Interessen prallen aufeinander, weil den gesamtgesellschaftlichen Vorteilen lokale Belastungen gegenüberstehen. Wie können also Konflikte vermieden und wie kann mehr Akzeptanz für den notwendigen Wandel geschaffen werden? Entscheidend ist, die BürgerInnen von Beginn an in Planung und Umsetzung der Prozesse zu integrieren. Erst dann können gemeinsame Ideen entwickelt werden, die die Interessen aller berücksichtigen. Doch wie läuft Beteiligung konkret ab? Bei welchen Themen ergibt sie Sinn? Und welche Herausforderungen gilt es, in partizipativen Projekten zu meistern?
Ja, und ich stelle mir das ja persönlich ziemlich herausfordernd vor, in solchen Prozessen mitzuwirken. Viele unserer Kolleginnen, Melanie, sitzen ja eher so hinterm Schreibtisch. Und du dagegen gehst in Workshops oder in anderen Formaten auch direkt auf die Menschen zu und wirst auch mit den Emotionen natürlich konfrontiert. Wie geht's dir da so?
Also mir macht das total Spaß. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und es ist ja nicht nur das, es ist trotzdem beides. Also es gibt natürlich auch Phasen, wo ich am Schreibtisch sitze, vorbereite. Das ist auch durchaus viel Vorbereitungszeit. Und dann sind letztendlich diese Workshops, die wir durchführen, sind auch so ein gewisses, so eine gewisse Art von Belohnung. Also da kommt man dann endlich in Aktion, da spricht man mit den Menschen vor Ort und kann dann eben auch sehen, wie wird darauf reagiert, wie wird das wahrgenommen. Und das ist meistens sehr, sehr wertvoll.
Gibt es ein bestimmtes Erlebnis aus deiner Arbeit, das dir im Kopf geblieben ist, wenn du sagst, jetzt Belohnung, was wäre da so ein Beispiel, was sind Reaktionen?
Das war jetzt tatsächlich vor 2 Wochen bei einem Workshop in dem Projekt Plantiefen. Da haben wir unseren ersten Workshop durchgeführt im Hochschwarzwald in der Fokusregion. Und nach anfänglicher Unsicherheit oder auch so ein bisschen kritischer Haltung von den Teilnehmenden, wo auch wirklich Rückfragen nochmal gestellt wurden, na, warum machen wir das denn eigentlich und warum interessieren wir uns überhaupt für Beteiligung, warum wollen wir denn eigentlich beteiligen? Und nachdem wir das nochmal erklärt haben und wir dann im Workshop wirklich zusammengearbeitet haben, sind Teilnehmende auf uns zugekommen und haben gesagt, das war jetzt wirklich eine tolle Veranstaltung. Sie sind froh, dass es sowas gibt, dass sie gehört werden, dass sie mitmachen können, dass sie an der Forschung partizipieren können und sie möchten beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei sein und wollen auch Werbung machen für den nächsten Workshop. Also das, finde ich, ist einfach großartig, wenn man das miterlebt.
Super, also Multiplikatoren.
Genau.
Ich greife direkt mal die Frage auf, warum denn Beteiligung, finde ich eigentlich die wichtige und zentrale Frage für den Staat. Weil wenn man an Beteiligung denkt, dann geht es ja oft um neue Windräder, die aufgestellt werden. Wir haben das Thema Endlagerung, reden wir ja auch nochmal im Detail drüber. Vieles hat so mit der Energiewende zu tun. Vielleicht mal so zum Einstieg, bei welchen Themen macht denn Beteiligung überhaupt Sinn?
Eigentlich macht Beteiligung fast immer Sinn. Das kommt weniger auf die Frage an, ob überhaupt beteiligt werden sollte, sondern eigentlich vielmehr die Frage, wie denn Beteiligung möglich gemacht werden kann und wer denn eigentlich zu beteiligen ist. Also zumindest immer dann ist Beteiligung wichtig, wenn es sich eben um Vorhaben handelt, die wirklich Veränderungen bewirken können, die oder wo Veränderungen zu erwarten sind, wenn konkret Nutzende oder Innovationen adressiert werden sollen beispielsweise und damit eben auch eine große Betroffenheit vor Ort beispielsweise vorhanden ist. Und dann geht es natürlich darum, Projekte auch robuster zu gestalten, also das Wissen auch robuster zu gestalten. Und das heißt eben, auch Alltagswissen vor Ort mit zu integrieren und hier unterschiedliche Perspektiven mit zu integrieren, um bessere Entscheidungen zu treffen, um bessere Lösungen zu entwickeln, bessere Maßnahmen zu entwickeln. Deswegen eigentlich ist Beteiligung immer sinnvoll. Es ist natürlich dann eben abhängig von den Möglichkeiten, von den zeitlichen Ressourcen, personellen Ressourcen, ob das auch wirklich umgesetzt werden kann.
Mhm. Wir haben es ja eben schon gesagt, also es geht oft um Bedenken der Bürgerschaft. Es gibt Sorgen und Ängste, voransteht Veränderungen, Stichwort Endlagersuche, Windräder oder Ausbau von Verkehrsinfrastruktur. Wie kann man da die Ängste der Beteiligten auffangen? Also was äußern die vielleicht auch mal so konkret, wenn es um, ich weiß nicht, Endlagerung oder Windräder geht? Und wie kann man dann die so ein bisschen auch beruhigen?
Beruhigen steht nicht im Mittelpunkt natürlich. Letztendlich geht es uns immer mehr darum, wirklich auch Mitgestaltung anzubieten, da wir jetzt nicht große Öffentlichkeitsveranstaltungen machen, sondern in der Regel mit einer kleinen Anzahl von Personen zusammenarbeiten an einer Fragestellung, einer konkreten Fragestellung, einem konkreten Problem und uns da erstmal dafür interessieren, was eigentlich vor Ort die Bedenken und Sorgen sind und daran eben versuchen dann entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, Empfehlungen zu entwickeln für die Politik. Also letztendlich geht es weniger darum, jetzt wirklich konkrete Sorgen zu zerstreuen, sondern eher Motivation zu wecken, sich zu beteiligen und Forschung mitzugestalten.
Ganz kurz nochmal nachgefragt, was wären jetzt so Sorgen und Ängste, zum Beispiel beim Endlager oder bei Windrädern? Also egal jetzt was mit diesen Thematiken, mit denen du zu tun hast, was wird da so adressiert an euch?
Ja, sicher. Also Sorgen gibt es da zahlreiche. Also beim Endlager natürlich, keiner möchte wirklich ein Endlager direkt vor der Haustür haben, hat natürlich dann die Sorge, dass es irgendwie auch gesundheitliche Risiken birgt, dass es Risiken birgt für die Umwelt. Genau, dass es aber auch zum Beispiel zu Immobilienwertverlusten kommen kann, also wenn eben ein Endlager in der Region ist und auch Image-Schäden beispielsweise, also dass einfach die Region auch nicht mehr so attraktiv ist und sich dadurch eben nicht weiterentwickeln kann. Also das ist natürlich das eine, was jetzt in Bezug auf Endlagerung häufig angesprochen wird. Das andere in Bezug auf Windenergie sind dann beispielsweise Sorgen um sozusagen die Verspargelung der Landschaft, also dass einfach das Landschaftsbild sich verändert und nicht mehr so attraktiv ist, gerade in Bezug auf Tourismus. Dass dann die Tourismuszahlen eventuell einbrechen könnten. Das ist für Regionen, wo der Tourismus sehr stark ist, wie beispielsweise im Hochschwarzwald, dann natürlich ein großes Thema und eine große Sorge, die da adressiert wird. Aber eben auch hinsichtlich Wasserschutz, wenn es um Trinkwasserschutzgebiete geht, dass da auch ein Eingriff problematisch sein könnte.
Und du hast gesagt, es geht ja nicht darum, die Sorgen zu zerstreuen, sondern um Mitgestaltung. Was kann denn in Beteiligung dann bewirken? Also warum ist es so wichtig, dass die Menschen sich eingebunden fühlen?
Es ist deswegen wichtig, um sozusagen auch zu zeigen und anzuerkennen, dass das Wissen vor Ort auch besonders relevant ist, also um Entscheidungen zu entwickeln, um Entscheidungen vorzubereiten. Und Partizipation kann so eben dann die Legitimität von Entscheidungen unterstützen, wenn eben unterschiedliche Perspektiven eingeflossen sind und dadurch eben auch Konzepte weiterentwickelt werden, Projekte sozusagen sich weiterentwickeln und dadurch tatsächlich auch auf Bedürfnisse und Wünsche von vielen eingegangen werden kann. Das heißt natürlich nicht, dass dann jedem einzelnen Wunsch auch entsprochen werden kann, aber es geht eben darum, tatsächlich das Angebot zu machen für Mitgestaltung.
Jetzt hast du gerade nochmal die Partizipation erwähnt. Wir sprechen ja oft von Beteiligung, manchmal eben auch von, wie du gerade, Partizipation. Ist das das Gleiche?
Ja und nein. Also man unterscheidet bei der Beteiligung gerne die formale Beteiligung, also die Öffentlichkeitsbeteiligung und die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung. Das sind sozusagen die formale Beteiligung würde dann, oder Öffentlichkeitsbeteiligung würde dann bedeuten, dass sie gesetzlich vorgeschrieben ist. Das sind eben dann Stellungnahmeverfahren, Erörterungsverfahren beispielsweise. Und dann gibt es eben informelle Öffentlichkeitsbeteiligung, die zusätzlich über das gesetzlich Vorgeschriebene auch noch angeboten werden kann, wie beispielsweise Informationsveranstaltungen oder eben auch andere Formen. Und Partizipation kann so ein bisschen als Überbegriff gesehen werden für Beteiligung und ist aber eigentlich mehr ein Begriff aus der Forschung. Also weniger ein Begriff, der jetzt in einem Gesetz niedergeschrieben ist oder eben die gesetzliche Rahmung ist, sondern eigentlich ist es ein Forschungsbegriff. Und hier ist auch mit impliziert, dass es eben mehr eigentlich ist als nur Beteiligung im Sinne eines formalen Prozesses, sondern wirklich in Bezug auf Mitgestaltung. Also das ist eigentlich, was Partizipation auch mit ausdrückt.
Und wie sieht das dann aus? Also du hast ja eben erzählt, du warst in einem Workshop. Was gibt es da für Formate? Also wie können wir uns das bildlich vorstellen?
Das sind ganz unterschiedliche Formate. Also jetzt beispielsweise in dem Workshop, den wir durchgeführt haben, da war es so, dass wir zuvor eben eingeladen haben, dass wir verschiedene Akteure dabei hatten, die wir als wichtig gesehen haben. Und wir haben dann sowohl Input, wo wir auch nochmal sozusagen unser Projekt vorgestellt haben, wo wir auch erstmal ein bisschen etwas reingeben an Informationen. Und dann geht es uns aber vor allen Dingen darum, dass wir zusammenarbeiten. In dem Fall haben wir dann zusammen an Karten gearbeitet. Wir haben ein sogenanntes Co-Mapping gemacht, wo wir wirklich danach gefragt haben, was sind eigentlich wichtige Orte, die insbesondere eben für die Region prägend sind, die für den Ort prägend sind, für die Identifikation mit dem Ort, und haben dann beispielsweise auch danach gefragt, wo könnten denn aus Ihrer Perspektive Windkraftanlagen beispielsweise gebaut werden und wo sind aber eher Orte, die absolut tabu eigentlich dafür sein sollten. Also das war sowas sehr Praktisches, haben das dann auch diskutiert und bewertet.
Und welche Menschen erreicht ihr dann damit überhaupt? Kommen da immer die gleichen hin, kann man das so sagen, die eben daran interessiert sind, sich damit auseinanderzusetzen? Oder ist das jedes Mal komplett bunt gemischt und heterogen?
Das ist es leider nicht. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung der Partizipationsforschung und auch der Beteiligung insgesamt, also auch in öffentlichen Beteiligungsveranstaltungen. Dass es doch meistens so ist, dass es sehr geprägt ist von typischen Bevölkerungsgruppen, die sich beteiligen. Also beispielsweise sehr häufig männliche Teilnehmende höheren Alters, sehr häufig auch schon in Rente befindlich, die einfach auch die Zeit und das Interesse mitbringen, sich zu engagieren, gleichzeitig eben auch eher aus dem Bildungsbürgertum. Und wer doch meist fehlt, das sind dann eben diejenigen Personen, die aus zeitlichen Gründen beispielsweise nicht dabei sein können, aber eben auch sozial benachteiligte Gruppen beispielsweise, Personen mit Migrationshintergrund oder auch sozial-ökonomisch benachteiligte Personen oder auch vom Bildungsstand her benachteiligte Personen. Und das ist eine große Herausforderung, insbesondere auch, wenn wir versuchen, jüngere Personen dafür zu gewinnen für solche Workshops. Und da sehen wir einfach, dass die Formate vermutlich auch einfach nochmal anders sein müssen, um auch gerade eben junge Menschen mit zu adressieren und dafür zu gewinnen.
Ja, das hatte ich mich nämlich auch gefragt in der Vorbereitung. Wie erfährt man denn überhaupt von diesen Beteiligungsprozessen? Also eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war letztens bei einer Infoveranstaltung in meinem Kiez. Da ging es um den Ausbau des neuen Autobahnabschnitts der A100. Und ich habe das über Instagram erfahren. Aber ich stelle mir eben auch vor, wie du gesagt hast, gerade wer da so kommt. Viele Leute kriegen das ja auch nicht über Instagram mit, die sind vielleicht da gar nicht. Was gibt es so für Wege für Kommunen, aber auch für andere Akteure, um solche Prozesse bekannt zu machen?
Also in öffentlichen Verfahren ist es ganz häufig so, dass natürlich die Kommunen darüber informieren, entweder auf ihrer Website oder eben also die öffentliche Bekanntmachung dazu geben, dass ein Vorhaben, ein Plan veröffentlicht ist und der jetzt dazu Stellung genommen werden kann. Das zum einen kann auch bekannt gemacht werden über Amtsblätter beispielsweise, wenn es so etwas gibt. Meistens sind das eben ja öffentliche Seiten. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Anwohnende informiert werden über Postwurfsendungen beispielsweise. Das ist aber jetzt alles im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Wenn es aber um beispielsweise ein Projekt geht, wie jetzt bei uns ein Forschungsprojekt, dann laden wir meistens gezielt Stakeholder ein, gezielt Personen ein, die wir dann in einem Projekt an einem Workshop beteiligen möchten und das auch häufig über einen längeren Zeitraum. Also das heißt, sehr häufig sind das Workshop-Reihen, wo wir schon auch versuchen, immer den ähnlichen Kreis wieder dabei zu haben, um da einfach in einen kontinuierlichen Austausch zu treten.
Ja, du sagst, es ist natürlich eine Herausforderung, die Leute überhaupt dahin zu bekommen. Was gibt es sonst noch für andere Herausforderungen bei diesen Beteiligungsformaten?
Ja, da gibt es viele, viele Herausforderungen eigentlich. Einmal ist es eben das, was ich schon gesagt habe, mit dem Abbilden der Vielzahl an Perspektiven, da eben erstmal die Personen tatsächlich dabei zu haben Und dann aber eben auch die Herausforderung, dass viele auch aufgrund der Erfahrungen, die sie schon gemacht haben in anderen Veranstaltungen, in Öffentlichkeitsbeteiligungsprozessen, dagegen eben anzukommen. Also wie beispielsweise jetzt im Workshop wurde auch wieder berichtet, naja, die Badenova war vor kurzem da und hat einen Beteiligungsprozess gemacht. Die Badenova ist der regionale Energieversorger in der Region Freiburg und hat aber von vornherein eben mitgeteilt, sie machen das jetzt nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht, weil sie tatsächlich ein Interesse haben an den Meinungen, an den Sorgen, die die BürgerInnen dann eben auch einbringen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Also da ist dann einfach häufig die Bereitschaft zur Teilnahme dann geringer.
Ja, dann mache ich nochmal einen ganz kleinen Exkurs an der Stelle. Ihr macht ja auch transdisziplinäre Forschung. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Das geht ja über reine Beteiligung noch hinaus. Nimm uns doch da mal noch ganz kurz mit rein. Was bedeutet das genau?
Ja, eigentlich so ein bisschen, wie ich auch schon im Prozess gerade beschrieben habe, wie wir die Workshops aufbauen. Transdisziplinäre Forschung heißt eben, dass es über punktuelle Beteiligung hinausgeht, dass wissenschaftliche Akteure und Akteure aus der Praxis, also beispielsweise aus der Verwaltung, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch BürgerInnen gemeinsam an einem gesellschaftlichen Problem arbeiten, zum Beispiel eben wie die Flächenausweisung, wie die Planung oder Umsetzung von Windenergieanlagen oder anderen erneuerbaren Energien lokal besser ausgestaltet werden kann. Und das bedeutet eben dieses nicht punktuelle, sondern eigentlich im Idealfall über den gesamten Forschungsprozess kontinuierliche Einbeziehen und hier eben gemeinsam Wissen zu produzieren, gleichzeitig eben auch wechselseitig das Wissen, das man sozusagen mitnimmt, auch in dem eigenen Kontext weiter zu verarbeiten, zu integrieren, das aufzunehmen und auch in das alltägliche Handeln sozusagen mit zu integrieren. Also es ist auch wirklich so ein Lernprozess für die einzelnen Akteure im Forschungsprozess.
Was ja auch ganz spannend ist, da hat ja das Öko-Institut unter anderem auch gerade mitgewirkt, die Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung mitzugründen. Puh, Zungenbrecher. Was ist das für eine Gesellschaft und was spielt die für eine Rolle in so einer Forschungslandschaft?
Genau, ja, die Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung, die gibt es seit März 2023, also ist noch ganz jung. Und wurde gegründet auf Initiative der TD Academy. Das ist ein Projekt, eine Plattform am Öko-Institut mit anderen Partnern zusammen, zum Beispiel das ISÖ und das ZTG an der TU Berlin, sowie das KIT ITAS. Und das ist sozusagen ein Pendant zu internationalen Vereinigungen wie die ITD Alliance in der Schweiz beispielsweise mit dem Ziel, die transdisziplinäre Forschung weiterzuentwickeln und zu stärken und bekannt zu machen und auch ja die Communities zusammenzubringen. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt im deutschen Kontext versuchen aufzubauen mit dieser Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung, dass wir hier diese unterschiedlichen Communities aus der transdisziplinären Forschung und aus der partizipativen Forschung zusammenbringen, in den Austausch bringen, hier gemeinsam eben die Wissenschaft auch vorwärts bringen wollen und auch zu stärken in Hinsicht auf die Politik und Förderinstitutionen beispielsweise.
Dann lass uns mal konkreter werden anhand von Beispielprojekten. Ein brennendes Thema, wo die Beteiligung immer eine große Rolle spielt, die Endlagersuche in Deutschland. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen angerissen und wir hatten dieses Thema auch schon mal sehr ausführlich mit deiner Kollegin Julia Neles besprochen. Aber das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, oh Gott, seitdem ist einiges passiert. Und du bist auch noch Geografin. Also wo stehen wir da gerade in dem Prozess und an welcher Stelle findet hier Beteiligung statt?
Aktuell stehen wir im Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle noch immer in der Phase 1. Das heißt, in der Identifikation der Teilgebiete und der Standortregionen. Julia hatte meines Wissens vor 3 Jahren davon berichtet, eben wie die Teilgebiete identifiziert wurden. Da wurde gerade der Zwischenbericht Teilgebiete von der BGE veröffentlicht zu dem Zeitpunkt. Inzwischen sind wir darüber hinaus. Das heißt, 54% der Fläche Deutschlands sind eben als Teilgebiete benannt und werden jetzt weiter untersucht, um dann eben zu einer Identifikation von Standortregionen zu kommen. Also das heißt, es soll jetzt nochmal eingeengt werden und der Standortregionenvorschlag, der steht noch aus. Also das heißt, erst im Jahr 2027 soll hierzu ein Vorschlag gemacht werden und Standortregionen ausgewählt werden, in denen dann wiederum Beteiligung auch stattfinden wird in Form von Regionalkonferenzen. Also auch schon zuvor gab es jetzt zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten beispielsweise die Fachkonferenz Teilgebiete, die durchgeführt worden war, um den Zwischenbericht Teilgebiete eben auch zu diskutieren. Hierzu wurde dann ein Abschlussbericht auch verfasst, ein Gutachten, eine Stellungnahme zu dem Zwischenbericht Teilgebiete. Und nun geht es eben darum, Standortregionen auszuwählen. Und um hier nicht eine Beteiligungslücke entstehen zu lassen, wurde jetzt auch ein weiteres Beteiligungsformat entwickelt. Dieses Beteiligungsformat ist das Forum Endlagersuche beziehungsweise das Planungsteam Forum Endlagersuche, das den gesamten Prozess jetzt weiterhin begleitet. Und hier sind eben unterschiedliche Akteure gewählt worden, die sich beteiligen, also sowohl eben aus der Politik, aber eben auch aus den Institutionen, aus den beteiligten Institutionen wie BGE, BASE und NBG, aber eben auch BürgerInnen und WissenschaftlerInnen, die hier dabei sind und einmal im Jahr dann eben das Forum Endlagersuche durchführen und hier mit der Öffentlichkeit, mit Interessierten in die Diskussion gehen.
Wir klären einmal kurz die ganzen Abkürzungen auf. BGE, BASE, NBG. Machst du das?
Ja, gerne. BGE ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung, Vorhabenträger. Das heißt, derjenige, die ja das Endlagerprojekt durchführt. Und BASE ist die aufsichtshabende Behörde, die das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. NBG hatte ich genannt, das ist das nationale Begleitgremium, das den Prozess begleitet.
In der Geschichte war ja das Thema Endlagerung ein sehr konfliktreicher Prozess, ne? Also Stichwort Gorleben, gehen wir jetzt nicht in die Tiefe drauf ein. Aber wie gehen wir denn mit diesem Ballast, will ich nicht sagen, aber mit diesem Rucksack, den wir da ja haben, in dem Beteiligungsprozess um?
Ja, da ist besonders wichtig, eben Sorgfalt walten zu lassen und eben keine überstürzten Entscheidungen zu treffen, sondern eben den Standort wirklich wissenschaftsbasiert, partizipativ zu finden und hier wirklich nach den Vorgaben des Stand AG vorzugehen und sich auch die Zeit zu nehmen für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Also gerade deswegen werden eben auch weitere Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt und wird das gesamte Standortauswahlverfahren sehr partizipativ ausgestaltet. Das ist erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland, dass so ein umfassendes und über so viele Jahre hinweg gehendes partizipatives Verfahren.
Bevor wir dich gleich fragen, wie für dich eine gute Einigung aussehen würde, vielleicht könntest du noch mal in 1-2 einfachen Sätzen erklären, vielleicht auch wenn dich jemand fragt, der sich in der Thematik nicht so gut auskennt. Melanie, warum dauert das alles so lang? Wieso ist das so zäh wie ein Kaugummi? Wie kann man das vielleicht auch der jüngeren Generation erklären, dass sich das über so viele Jahre zieht?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber es ist natürlich ein sehr lang dauernder Prozess, weil eben auch so viele Dinge zu berücksichtigen sind. Also wir haben jetzt einen wissenschaftsbasierten Prozess mit der Erwartung, dass auch wirklich die Kriterien erfüllt werden, dass sie ernst genommen werden, dass eben hier auch sehr sorgfältig gearbeitet wird. Das heißt, allein das dauert natürlich schon lange Zeit, um das insgesamt vorzubereiten. Dann haben wir natürlich den Anspruch, auch jeweils die Ergebnisse immer zu diskutieren, das auch transparent auszugestalten. Dafür braucht es natürlich ebenfalls Zeit, in die Diskussion zu gehen und in die Reflexion zu gehen, das auch wiederum einzuarbeiten in weitere Vorgaben. Das heißt, das allein dauert schon lange. Dann muss natürlich in dem Prozess, wenn es dann um die übertägige Erkundung geht, dann aber später auch um die untertägige Erkundung, dafür braucht es Zeit, um Bohrungen vorzunehmen, um das auszuwerten. Also das ist einfach auch sehr viel Analyse, die da dahinter steht. Und zwischendurch gibt es dann immer die Entscheidungen im Bundestag auch noch, die natürlich auch nochmal Zeit bedürfen. Und wenn wir dann endlich einen Endlagerstandort gefunden haben, dann braucht es die Genehmigung und den Bau des Endlagers.
Wow, ja. Wie wird denn für dich eine gute Einigung aussehen? Wo wärst du zufrieden?
Ich wäre dann zufrieden, wenn der Prozess an sich auf Akzeptabilität stößt, also das heißt auf Zustimmungsfähigkeit, dass der Prozess fair wirklich ausgestaltet wurde, dass er transparent ausgestaltet wurde und partizipativ war und hier auch viele mitgehen können und sagen können, jawohl, ich fühle mich beteiligt, kann den Prozess gut nachvollziehen und ich kann nachvollziehen, warum dieser Standort gewählt wurde und kein anderer.
Und ich wohne ja jetzt in Berlin, Nadine auch. Also laut Landkarte, glaube ich, kommt es nicht unbedingt als Bereich für den Endlager in Frage. Die Hörerinnen sehen nicht, du wiegst schon ein bisschen den Kopf. Also meine Frage ist, kann ich mich jetzt aus dem Prozess raushalten oder sollte ich mich trotzdem interessieren?
Nee, es ist aus meiner Sicht absolut notwendig, dass alle sich dafür interessieren, denn wir alle profitierten und profitieren ja auch immer noch davon, dass der Strom aus der Steckdose kommt und dass er recht günstig ist. Mit einem Endlager verbinden wir dann natürlich viel Negatives und wenig Vorteile, wie beispielsweise das, was ich zuvor schon genannt hatte, den Imageverlust beispielsweise für die Region oder den Preisverfall von Immobilien. Und es gibt ja auch potenzielle Risiken durch Radionuklide beispielsweise, die dann eben doch entweichen könnten. Und aus dem Grund ist es natürlich wichtig, dass alle sich dafür interessieren. Noch sind 54% der Fläche Deutschlands ausgewählt. Das heißt, noch ist es relativ unklar, ob Berlin beispielsweise tatsächlich ausgeschlossen sein wird. Also in Berlin selbst gibt es auch Orte, die mit eingeschlossen sind, also die noch in den Teilgebieten drin sind, wie zum Beispiel Schönefeld ist mit drin.
Okay, wir wohnen ja in Mitte und Charlottenburg, also müssen wir uns ja keine Gedanken machen.
Na eben nicht.
Nee, ja doch.
Melanie hat es ja gerade gesagt.
Ja, ja, genau.
Naja, und weit entfernt ist es ja auch nicht. Also da ist ja auch wiederum die Frage, möchte man das Endlager so nah bei sich haben?
Und wir müssen unsere Stromrechnung ja auch noch bezahlen können, genau. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ist ja für diese Suche nach einem Endlager zuständig und die machen ja auch immer mehr, zum Beispiel kommunizieren sie auf Social Media. Erstmal ein ganz guter Anfang, um Leute mitzunehmen. Wie gewährleistet man ansonsten Transparenz in diesem doch sehr komplexen Prozess? Noch ein Aushang im Supermarkt am schwarzen Brett oder vielleicht so, klingt total banal, aber ich meine, da könnte man doch auch Leute erreichen.
Ja, im Gesetz festgeschrieben ist die Informationsplattform, die ja auch eingerichtet wurde vom BASE. Und hier ist natürlich einfach notwendig, dass es eine lückenlose Dokumentation gibt, um wirklich Transparenz herzustellen. Also lückenlose Dokumentation aller Prozesse, wie eben Entscheidungen zustande gekommen sind, welche Methoden angewandt wurden, welche Akteure involviert wurden, welche Argumente gebracht wurden und hier eben auch die Zugänglichkeit und Auffindbarkeit von diesen Dokumenten zu gewährleisten.
Und das ist ja vor allem auch so eine Aufgabe über eine ganz lange Zeit, ne? Du hast es gerade schon angesprochen, es ist ein sehr langer Zeitraum, über mehrere Generationen wahrscheinlich sogar, auch im Nachhinein noch. Wie sichert man so ein Wissen so lange? Was gibt es da für Erfahrungen?
Ja, genau. Andere Stellen machen sich natürlich auch Gedanken darüber. Es werden verschiedene Forschungsprojekte auch ausgeschrieben. Wir bearbeiten beispielsweise ein Forschungsprojekt, das nennt sich Nuclear Culture Heritage, also wo auch sozusagen so ein Erbe oder wie ein Erbe institutionalisiert werden kann oder wie eben auch ein Erbe sich entwickelt und dann über die Jahre auch institutionalisiert und eben auch als Wissensträger fungieren kann. Auch das sind Themen, die momentan erforscht werden, die hier eben eine Rolle spielen. Aber es gibt noch keinen eindeutigen Weg, wie über so viele Generationen hinweg Wissen tatsächlich weitergegeben werden kann. Aber das ist ein zentraler Knackpunkt in jedem Fall.
Gut, dann lass uns doch mal vom Endlagerthema weggehen. Es ist ein großes und es bleibt uns wahrscheinlich auch noch sehr lange erhalten. Und noch mal ein anderes Projekt anschauen. Du hast es vorhin auch schon gesagt, dass du aus einem Workshop kommst, quasi vor 2 Wochen, glaube ich, das Projekt Plantiefen. Und wir haben da auch mit Moritz schon kurz drüber gesprochen, unserem Experten für erneuerbare Energien. Da geht es ja um Flächennutzung und Planung für erneuerbare Energienanlagen. Also auf welchen Flächen konkret Windräder stehen oder Solaranlagen gebaut werden können. Und wie gesagt, ihr diskutiert mit den BürgerInnen vor Ort, wo solche Anlagen hinkommen können. Wie findet da die Beteiligung statt?
Genau, das hatte ich schon ein bisschen skizziert. Wir haben eine Workshop-Reihe sozusagen, die wir nennen es partizipativen Planungslaboren, durchführen. Ziel ist, dass wir gemeinsam mit Praxisakteuren Maßnahmen entwickeln, wie eben sogenannte weiche Faktoren, wie beispielsweise lokale und regionale sozioökonomische Faktoren, aber eben auch kulturhistorische Faktoren besser in Planung integriert werden können, wie die eben Berücksichtigung finden können. Und wir möchten daraus gemeinsam mit den Akteuren, die wir involvieren, zum Beispiel Maßnahmen entwickeln für Beteiligung, aber eben auch für regulatorische Instrumente beispielsweise, die dann in die Planung, in die Umsetzung von erneuerbaren Energien, Technologien eingesetzt werden können oder diese Planungsprozesse eben verbessern können. Und da setzen wir an der Flächenausweisung an. Das heißt, wir sind eben in Workshops in 3 verschiedenen Modellregionen unterwegs. Die Modellregionen sind einmal der Oberrhein, dann das Ruhrgebiet, aber eben auch Vorpommern. Und weil wir in diesen Modellregionen natürlich nicht alles berücksichtigen können, beziehungsweise aus allen unterschiedlichen Orten Personen dabei haben können, haben wir nochmal jeweils Fokusregionen ausgewählt. Für den Oberrhein ist das der Hochschwarzwald eben. Da haben wir 3 Gemeinden ausgewählt, mit denen wir zusammenarbeiten und dann eben vor Ort gemeinsam lokal passende Maßnahmen entwickeln wollen, die auch wirklich passend sind für die Region und dass deren Bedürfnisse auch berücksichtigen.
Okay, also habt ihr jetzt 3 spezielle Standorte im Fokus und wäre die Forschung an diesen Standorten dann jetzt auch auf andere Kommunen oder weitere Projekte nutzbar oder wäre das für andere Kommunen und Projekte nutzbar, also die Ergebnisse, die ihr erzielt?
Das ist unser Ziel in jedem Fall. Also deswegen haben wir auch so unterschiedliche Regionen ausgewählt, zum einen. Und zum anderen haben wir noch eine Referenzregion dazu genommen. Das ist Bayern und wir haben Akteure aus Bayern, mit denen wir auch unsere Zwischenergebnisse über den gesamten Projektverlauf regelmäßig reflektieren und diskutieren und eben schauen, inwiefern eben unsere Ergebnisse auch in Bayern übertragbar sein könnten. Und so versuchen wir dann, so eine Art modularen Baukasten zu entwickeln mit spezifischen Elementen für partizipative Formen, aber eben auch für regulatorische Instrumente.
Und du hast ja gerade berichtet, ihr beugt euch da quasi über eine Landkarte und diskutiert, wo können die Anlagen hin? Du hast gesagt, wo ist es tabu? Wie stelle ich mir das vor? Also sind die Leute da ganz offen? Sind die sich alle sehr einig? Wie moderiert ihr so eine Veranstaltung? Also kannst du uns von so ein paar Erfahrungen nochmal berichten?
Also das machen wir meistens in Kleingruppen. Wir hatten jetzt ungefähr 15 Teilnehmende bei dem Workshop im Hochschwarzwald dabei und haben dann nochmal in 3 Gruppen anhand verschiedener Fragestellungen eben gearbeitet. Das war im World Café-Format. Das heißt, jede Gruppe hat dann auch letztlich jede Frage diskutiert und beantwortet. Und da sind die Personen eigentlich sehr, sehr offen. Also natürlich zeigen sich dann Kontroversen. Also sind sich nicht immer alle ganz einig und sagen, naja, der Ort ist für mich aber wichtig. Und dann sagt der andere, nein, nein, das sehe ich ganz anders. Oder gerade eben auch, wenn es darum ging, wo könnten Flächen sein für zukünftigen Bau von Windkraftanlagen, dann ist das natürlich auch kontrovers. Wir haben das aber auch mit aufgenommen, haben dann nochmal eine Bewertung sozusagen durchführen lassen von den Teilnehmenden, wo sie eben Punkte kleben konnten, wo sie mitgehen, wo sie eben eher dagegen sind und konnten so auch Cluster nochmal herausarbeiten. Also welche Orte besonders viel Zustimmung erfahren haben oder eben besonders viel Ablehnung beispielsweise. Das ist aber jetzt erstmal nur ein Workshop-Format und eine Annäherung sozusagen an die Region. Wir wollen dann natürlich noch Schritte weitergehen, also wo wir wirklich auch auf konkrete Anforderungen eingehen und dann eben, was heißt das eigentlich für die Umsetzung von Partizipation?
Und wir haben dich ja heute auch eingeladen, weil wir wissen wollen, warum Beteiligung und Partizipation so wichtig ist, wenn du diese ganzen Sachen und du und deine Kollegin nicht machen würdest. Woran würde es dann mangeln? Also kannst du die Wichtigkeit nochmal herausstellen?
Ja, Partizipation ist einfach wichtig, um diese Anerkennung auch zu geben und nicht nur die Anerkennung, sondern insbesondere, um eben das Wissen auch zu integrieren. Also wir haben so viel Wissensbestände, die wir allein aus dieser Forschungsperspektive auch gar nicht kennen können oder auch die eben PraxispartnerInnen, die eben in der Planung sind. Auch da ist so eine Engführung sozusagen und das aufzubrechen und hier eine gewisse Offenheit auch zu ermöglichen, ja, und nochmal neue Perspektiven auch einfließen zu lassen, das ist sehr, sehr wichtig und dafür denke ich, ist unsere Arbeit wichtig, dass diese Flexibilität und diese Offenheit eben da ist, nochmal neue Perspektiven eingebracht werden können und Wissen zusammengeführt wird und da eben auch zu spüren, dass Beteiligung auch wirklich etwas bewirken kann, dass Beteiligung auch mehr ist als nur Informationen zu bekommen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für diese nachhaltige Transformation, dass eben die Leute auch gehört werden und selbst mitsprechen können. Danke, dass du uns da so gute Einblicke gegeben hast in deine Arbeit. Ich fand es sehr bildlich. Zum Abschluss haben wir dann wie immer unsere KanzlerInnen-Frage. Also Melanie, jetzt für dich. Wenn du Kanzlerin wärst, was würdest du tun, damit sich die Menschen eben gut informiert und einbezogen fühlen für die anstehenden Transformationen?
Ich finde, das ist eine sehr schwierige und vor allem umfassende Frage, weil Beteiligung kann ja nicht einfach von einer Person sozusagen ausgestaltet werden, sondern was wir hier brauchen, ist immer, wir brauchen ganz viele MitgestalterInnen. Also wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass eine gewisse Offenheit und Motivation besteht, eben diese extra Meile auch zu gehen, sich zu engagieren, sich auch den unbequemen Fragen von BürgerInnen, aber eben auch von anderen zu stellen. Und ich denke, genau da wäre mein Ansatz, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Ich würde erst einmal versuchen, dafür zu sorgen, dass genau diese positive Haltung gegenüber Partizipation auch in meinem engsten Berater- und Mitarbeitendenstab auch gegeben ist, dass hier auch wirklich ein Interesse ist. Und zweitens würde ich dann versuchen, Entscheidungsprozesse auch entsprechend transparent auszugestalten und dafür zu sorgen, dass wirklich alles von vornherein dokumentiert und offengelegt wird. Als drittes wäre mir dann noch wichtig, wirklich Informationen für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch bereitzustellen und hier Beteiligungsangebote entsprechend auch zu konzipieren.
Wenn man sich da weiter informieren will, nachlesen will, einfach gucken, wo stehen wir da eigentlich gerade? Hast du Empfehlungen? Gibt es Filme, andere Podcasts oder ja Seiten, von denen du sagst, schaut doch da mal regelmäßig rein, dann seid ihr auf dem Laufenden?
Also in jedem Fall, wenn man jetzt das Thema Endlagersuche nochmal aufgreifen möchte, dann natürlich die Infoplattform. Die ist allerdings leider etwas unübersichtlich. Es gibt aber auch viele Informationen auf der Öko-Institut-Website, hier auch Informationen zu Projekten oder auch weiterführende zu Veranstaltungen, die wir durchführen. Es gibt ein ganz schönes Factsheet oder drei ganz schöne Factsheets zu Akzeptanz, Beteiligung und Transdisziplinarität, das wir im Copernicus-Projekt Ensure entwickelt haben. Und das gibt einfach nochmal einen schönen Überblick über die einzelnen Begriffe. Und was ich sehr empfehlen würde, wer wirklich mal an so einer Veranstaltung teilnehmen möchte, dann würde ich empfehlen, an der Akademie in Loccum, an der Evangelischen Akademie in Loccum, mal an einer Atommülllagerkonferenz teilzunehmen. Das ist einfach sehr, sehr eindrücklich, weil da viele verschiedene Akteure sind, auch viele BürgerInnen, zivilgesellschaftliche Akteure. Und es hier eben Raum gibt, sich offen auszutauschen und sich zu vernetzen und kritische Fragen gestellt werden können.
Ja, klingt spannend. Auf nach Loccum.
Auf nach Loccum.
Ja, vielen Dank, liebe Melanie. Und Grüße in den Süden. Du bist eigentlich gar nicht in Freiburg, ne? Ich habe dich ein bisschen falsch angeteasert. Du bist ganz in der Nähe von deinem nächsten Workshop.
Ja, genau. Aktuell in Dortmund. Aber vielen Dank. Grüße auch zurück nach Berlin.
Ja, ganz lieben Dank auch von mir, Melanie. Und Mandy, wie sieht's aus in der nächsten Folge? Worum geht's denn da?
Ja, in der nächsten Folge sprechen wir ganz ausführlich über die Themen Energie- und Mobilitätsarmut. Diese Begriffe werden ja auch in der EU gerade ganz stark diskutiert und deshalb wollen wir uns das genauer anschauen. Also die Frage ist, was braucht es, damit die Energie- und Verkehrswende sozial ausgestaltet wird? Dafür plädieren wir am Öko-Institut ja schon seit Jahren und wir fragen deshalb, was ist nötig, damit die Menschen sich das Heizen, den Strom und ihre Mobilität auch in Zukunft noch leisten können.
Und wir haben heute besprochen mit Melanie im Bar, was bringt öffentliche Beteiligung für die nachhaltige Transformation? Freuen uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung zuwenden bitte da lasst, in eurer Podcast-App zum Beispiel. Und ihr geizt ja nie mit Sternchen, dann tut das auch bei uns auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Und auf keinen Fall.
Wenn ihr Fragen habt zu unserer nächsten Folge zur Energie- und Mobilitätsarmut an podcast@öko.de eine kleine Mail schicken und wir nehmen das gerne mit auf.
Melanie, liebe Grüße nach Dortmund und viel Erfolg beim kommenden Workshop und alles, was du sonst noch in Angriff nimmst.
Dankeschön.
Danke und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Bis bald. Ciao.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.